Tempel, der Podcast von Packaging Journal und Interpack.
Da sind wir wieder. Hallihallo. Neue Folge von Packaging People. Das ist der Podcast rund um die Verpackung. Wir sind heute mal hier in unserem Studio in Hürth bei Köln, haben die Gäste einfach hierher geholt. Ich bin Jan-Malte Andresen. Das tut nichts zur Sache, denn wir reden über viel wichtigere Dinge. Wir reden über eine Zahl. 1 Million. 1 Million Tonnen. Das ist die Zahl, die in der Branche gerade ja für Aufsehen sorgt. 1 Million Tonnen, so groß ist die PCR-Lücke, die uns laut einer aktuellen Studie droht bis 2030. Also die Lücke an Post-Consumer-Rezyklaten, die Unternehmen ja benötigen, um die neuen gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. PPWR nennen wir da mal ganz vorne und natürlich. Und die PPWR, die verpflichtet eben alle Inverkehrbringer von Verpackungen in der EU zu festen Rezyklatquoten. Aber wie soll das gehen, wenn das Material heute schon so knapp ist? Und genau dazu hat Interzero praktischerweise eine Studie erstellen lassen mit klaren Zahlen, deutlichen Warnungen, aber auch mit, und da gehen wir nochmal aus davon und hoffen das, mit konkreten Strategien. Zwei Menschen, die ganz nah dran sind am Thema, sind meine Gäste heute. Ich begrüße Patrick Neumann. Hallihallo.
Hi.
Und Jonathan Scheck.
Hi.
Schön, dass ihr da seid. Wir haben uns einfach aufs Du geeinigt, oder?
Genau.
In der Rezyklat- und Recyclingbranche und Verpackungsbranche ohnehin, da wird ja so geduzt. Oder ist das so, wie bei Interzero, ist Du das?
Wir haben schon eine sehr ausgeprägte Duzkultur, auf jeden Fall. Von dem her ist das sehr willkommen, würde ich sagen.
Bevor wir über diese Studie reden, das heißt hier Packaging People, also wir wollen die Menschen auch hinter den Zahlen der Studie, hinter der Verpackung generell immer ein bisschen genauer kennenlernen. Patrick, du bist, korrigiere mich, Director of Product Management bei Interzero. Mhm. Heißt, du machst was?
Ja, was mache ich und was machen mein Team in letzter Konsequenz? Also wir schauen uns unser existierendes Produktportfolio an, insbesondere im Rezyklatbereich, aber auch bei anderen Produktgruppen, die wir vermarkten und schauen, ist das zukunftsfähig? Müssen wir da Stellschrauben justieren? Sind da auch eng im Austausch mit den Anlagen, die wir betreiben und dementsprechend mit dem Technikteam? Also wir gucken eigentlich durch eine kommerziell strategische Brille auf unser Portfolio, mhm, und wollen es Zukunfts- und PPWR-ready halten, ja.
Und der Jonathan, Master in Packaging Development Management. Verpackungsingenieur hätten wir früher dazu gesagt, dann wahrscheinlich auch.
Ja, ist korrekt.
Ja. Wie bist du dazu gekommen?
Zum Studium?
Was bringt einen dahin zu sagen, ich studiere jetzt in Stuttgart, angesehene wunderbare Uni, genau das und mache dann auch den Master?
Ja, letzten Endes war es die Empfehlung von einem Bruder eines Freundes, der meinte, ich soll mir das mal anschauen, diesen Studiengang, als ich auf der Suche war nach einer guten Mischung aus einem technischen und gestalterischen Studium. Und das habe ich dort dann letzten Endes auch gefunden.
Ja, und wir wissen ja alle, wie umfangreich das eben ist, dass das von bis gehen kann in dieser großen, breiten Verpackungsbranche. Du hast jetzt eine klare Haltung, sage ich mal, zur Kreislaufwirtschaft. Wann hat dich dieses Thema gepackt?
Ja, vor allem gegen Ende des Masterstudiums war das dann. Da hatte ich mich dann mit Nachhaltigkeit im Verpackungsbereich beschäftigt. Und dann kam auch relativ schnell das Thema Design for Recycling auf, was ich dann als guten Weg entdeckt hatte, um da eben einen Einfluss zu nehmen auf die Nachhaltigkeit bei Verpackungen.
Mhm. Genau. Und du, Patrick, wie bist du reingerutscht in die Verpackungswelt?
Ja, wirklich reingerutscht. Also vor mittlerweile 3,5 Jahren habe ich dann den Weg zur Interzero gefunden. Vorher in der Chemiebranche unterwegs gewesen, dementsprechend eigentlich auf der dunklen Seite der Macht sozusagen. Hatte dann auch irgendwann mal Lust, was jobtechnisch zu machen, wo auch der Nachwuchs was mit anfangen kann. Und jetzt rette ich sozusagen für den Sohnemann die Welt und alles ist gut.
Ja, also wohin hast du die Seiten gewechselt dann auch? Würdest du für dich so...
Ja, man geht.
Eigentlich kommt ja alles zusammen jetzt, ne? Das ist doch eigentlich das Praktische.
Genau, eigentlich kommt alles zusammen und ich sag mal auch viele Themen, die vorher in der Branche auch präsent waren, kommen heute wieder. Die Gesichter sind manchmal dieselben, die man trifft, aber tatsächlich geht man dann halt auch mit den eigenen, mit dem eigenen Verhalten, auch was Mülltrennung angeht, dann doch, wenn man sich da intensiver mit beschäftigt, anders um.
Mhm. Wie geht ihr, ist auch meine beliebte Frage, aber ich finde es immer sehr spannend, wie geht ihr einkaufen? Also wenn du im Supermarkt bist, kannst du dann, lieber Jonathan, auch mal von Verpackungen lassen und dich auf das Produkt konzentrieren oder bist du auch jemand, der dann, oder die Freunde oder Freundin oder wer auch immer schon sagen, nee, komm, wir wollen eigentlich nur eine Pizza kaufen und nicht die Verpackung analysieren.
Tatsächlich, ja. Also der Job bringt es dann schon mit sich, dass man dann mit einem anderen Auge durch den Supermarkt läuft und durch die Regale stöbert, um da hier und da die neuesten Entwicklungen zu entdecken. Mit positiven, aber auch negativen Überraschungen. Aber es ist dann schon auch eine gute Möglichkeit, sich einfach mal so ein bisschen zu orientieren, was am Markt aktuell so getan wird.
Mhm. Und wie sind wir im Markt? Was stellst du fest, wenn du einkaufen gehst?
Ja, ich würde mal sagen, wir waren mal vor ein paar Jahren auf einem guten Weg. Da wurden die richtigen Dinge diskutiert, aber leider nicht wirklich umgesetzt. Zum Teil muss man sagen, dass insbesondere Verbundmaterialien ja doch auch arg zugenommen haben in den letzten Jahren. Also auch zum Teil einfach nur, um es ökologisch anmuten zu lassen, wird es in Papier nochmal gewickelt und ist dann am Ende ein Verbund, was dann nicht korrekt und sortenrein getrennt werden kann und dementsprechend tatsächlich der Nachhaltigkeit eigentlich eher den Bock schießt als ein anderer.
Wenn du mit Menschen sprichst, die nicht in dieser Branche arbeiten und du es wird dein Leben auch neben InterZero geben, wie erklärst du denen, was du machst?
Ja, also die Branche kann man mittlerweile ganz gut erklären und das verstehen die Leute auch. Bei meinem Job ist es manchmal ein bisschen schwieriger, aber es gibt natürlich auch manchmal ein paar Mythen, die man aufräumen darf. Und bei uns im Ruhrgebiet habe ich schon öfter gehört, ja, wird ja sowieso alles verbrannt, was soll der ganze Kappes? Aber in letzter Konsequenz ertappe ich mich dann halt doch auch dann immer so wieder in die Aufklärerrolle zu verfallen. Zum Leidwesen meines persönlichen Umfeldes.
Ja, aber die lernen ja auch was dadurch, oder? Also ich stelle das immer fest, wenn wir hier erzählen, eben auch Menschen, kann man sagen, dieser Verlag hier gibt es das Verpackungsmagazin, dieses unglaublich erfolgreiche Packaging-Journal, aber hier gibt es auch die Kolleginnen und Kollegen, die kommen aus dem Reisemagazin, die haben überhaupt nichts damit zu tun. Und da gibt es immer ganz spannende Unterhaltungen dann hier am Mittagstisch, wenn man den Leuten eben mal erzählt, was es mit Beschichtung, mit Barriere auf sich hat und wie du gerade sagst, ne, dass Papier eben bei Weitem nicht immer die ökologischste Verpackungsvariante ist. Also man kann doch auch da richtig lehrreich unterwegs sein.
Ja, kann man auf jeden Fall. Also man muss es natürlich immer in Balance halten. Man darf es, glaube ich, nicht überspannen.
Nicht belehren.
Aber, genau. Ja. Aber das ist auch bei oftmals so, dass die Freunde, Bekannte, Nachbarn, wer auch immer, dann auch schon manchmal wirklich dann da stehen und sagen, ach so, das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Mhm. Das merkt man schon. Aber die Erfahrung habe ich ja selber auch gemacht vor 3,5 Jahren.
Das Thema stößt an sich aber gerne auf offene Ohren, weil die Menschen sich dann doch auch privat mit der Verpackung beschäftigen. Und wenn man dann erzählt, man macht es beruflich, dass man hier die Recyclingfähigkeit von Verpackungen im Blick hat und da versucht zu optimieren und dann eben in dieser ganzen Abfallbranche und Kreislaufwirtschaft tätig ist, dann ist es auf jeden Fall ein guter Aufhänger für ein Gespräch und die Leute kommen dann schon mit interessanten Fragen oder zeigen sich interessiert mit Fragen an dem ganzen Thema.
Wunderbar. Gladbeck. Du hast eben gesagt Ruhrgebiet, um das auch noch zu klären und man hört es ein bisschen bei dir raus, Schwaben.
Ja, das stimmt.
Ich bin gebürtiger Badener, deswegen ist es schwierig, muss man wissen, Badener und Schwaben, die haben ein Problem miteinander. Oder ist das nicht mehr
oder
so?
Hatten.
Früher was hatten, ne? Ist nicht mehr so, aber als ich klein war, hieß immer Sauschwab. Und wir waren die Gelbfüßler, glaube ich, oder? Wir haben einen schönen Anlass, miteinander zu sprechen und der liegt hier. Das ist ein dickes, noch gar nicht so dick, man kann das sehr gut lesen und man kann da sich sehr gut durcharbeiten. Das ist eben diese Studie Circular Packaging 2030, Strategien gegen die PCR-Knappheit. Und vor allen Dingen wichtig ja der Untertitel, wie Unternehmen die PPWR-Quoten sicher erreichen. Patrick, InterZero hat diese Studie in Auftrag gegeben. Was war der Anlass, also warum jetzt gerade?
Ja, also man muss sagen, die Branche steht so ein bisschen am Scheideweg oder arg unter Druck. Also als ich angefangen habe, in dieser Branche zu arbeiten, war all day high und jeden Tag irgendwie Party, weil Kunststoffe knapp waren, die Nachfrage war hoch. Da hat keiner wirklich kommen sehen, was uns dann erwartet. Und die wirklich nachhaltig abgeschwächte Nachfrage, insbesondere bei Kunststoffen, gepaart mit den Zielen, die wir uns eigentlich alle setzen, auch im Rahmen der PPWR oder auch die Brands und dann auch Verpackungshersteller in letzter Konsequenz gesetzt haben und auf die wir uns verständigen, die scheinen irgendwie noch so weit weg zu sein, dass eine gesamte Industrie eigentlich gerade massiv unter Druck steht und so ein bisschen im Aussterbemodus sich befindet. Viele kleinere Betriebe müssen aufgeben, weil sie einfach nicht mehr durchhalten können. Und das ist halt so ein bisschen dann halt auch die Motivation gewesen, da aufzuklären und zu sagen, hey Leute, wenn jetzt nicht langsam was passiert, dann haben alle ein Problem und nicht nur die Recycling- oder Abfallwirtschaft. Hm. Ja.
Das ist bei vielen noch, ne? So gefühlt so weit weg. Wir haben jetzt 2025, es geht eben um die Regularien ab 2030. In Wahrheit ist es eben das nicht und wahrscheinlich gerade bei Rezyklaten, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also es bedarf ja dann doch einiger Veränderungen am Markt, um das bereitzustellen, was letzten Endes gefordert wird. Aber es bedarf eben auch der Bereitschaft der Unternehmen, da jetzt auch schon einen Schritt vorauszugehen. Einerseits, um sich irgendwo abzusichern, andererseits aber eben auch, um da mit dem guten Beispiel voranzugehen.
Wir müssen aktuell doppelt so lange suchen und doppelt so viel zahlen, um lebensmitteltaugliches PCR zu beschaffen. Das ist keine Ausnahme mehr, das ist Alltag. Das ist so eine Praxisstimme, die ihr da auch zitiert in der Studie. Das hört ihr häufiger dann wahrscheinlich.
Ja, die Realität ist halt einfach, das muss man halt schon auch dazu sagen, da gehören zwei Seiten zu. Auf der einen Seite gibt's diese besagten Qualitäten halt nicht zu Genüge, weil einfach auch die Technologie heute nicht eingepreist werden kann. Also der Preisdruck, der im Markt vorherrscht, der lässt es heute nicht zu, massive Investitionen in diesen Bereich zu tätigen. Und dementsprechend trägt der Markt heute kein Rezyklat, was entsprechend einen Bonus einfordert für die ganzen Technologie, die damit einhergeht. Und von dem her ist es ein sehr, sehr knappes Gut. Man kann es Einhorn nennen oder wie auch immer, ja. Aber das ist halt nicht wirklich verfügbar. Und dann, ja, Angebot und Nachfrage bestimmen dann halt natürlich den Preis und dementsprechend ist der gerade hoch, ja.
Und mit welchen Strategien die Unternehmen da eben vorangehen sollten oder womit sie sich jetzt wirklich befassen sollten, gucken wir gleich noch ein bisschen drauf. Jonathan, du bist tief drin in den technischen Fragen rund um Rezyklat, um Kreislaufwirtschaft. Was hat dich denn an den Ergebnissen dieser Studie überrascht oder hat dich gar nichts überrascht, weil du eigentlich schon aus deiner Erfahrung wusstest, naja, das wird wahrscheinlich genau das rauskommen.
Ja, in der Tat hat es dann statt Überraschung wirklich so einen lange schwelenden Verdacht bestätigt. Also wenn man sich am Markt umschaut und eben begutachtet, welche Qualitäten da bereitgestellt werden, dann ist natürlich die Frage da, wie da in der Zukunft das Material zur Verfügung gestellt werden soll oder das eingesetzt werden soll, was eben gefordert wird durch die PPWR. Und das ist aktuell nicht vorhanden. Und dann ist auch diese Lücke, die sich da auftut, die dort jetzt quantifiziert wurde, eben auch einfach nachvollziehbar.
Eine Million Tonnen, ich habe es am Anfang gesagt, das ist eben diese Lücke bis 2030. Wie kommt die Zahl zustande?
Ja, in letzter Konsequenz legt man ja zugrunde, wie viel Bedarf jetzt aufgrund der PPWR und der Rezyklateinsatzquoten nur rein aus der Verpackungsbranche eigentlich resultiert. Da haben wir noch gar nicht andere Branchen mit reinkalkuliert. Und diesen Bedarf, den können wir heute nicht decken. Und ich meine, das ist jetzt nicht so, dass, so wie Jonathan schon sagt, das ist ein langschwellender Verdacht. Ja, da sprechen wir halt auch schon länger drüber, dass es dort einfach ein Gap gibt. Und das kumuliert sich auf, weil halt auch einfach viele kleinere Betriebe, auf gut Deutsch gesagt, über die Wupper gehen. Ja.
Mhm. Das sind dann strukturelle Ursachen ja auch.
Ja, strukturelle Ursachen, nachfragebedingt natürlich auch, zum Teil auch Mentalitätsthemen, ja, ich glaube halt schon, dass prinzipiell viel mehr möglich wäre und auch gewesen wäre in den letzten Jahren, aber es vielleicht nicht immer opportun war.
Mhm. Ja. Um das vielleicht auch nochmal klar zu machen für Menschen, die jetzt nicht so ganz drin sind in dieser Materie, die vielleicht genauso sagen, ja, oh Gott, ist ja noch 5 Jahre hin und so, was ist das überhaupt, Rezyklat und so weiter, also was ist das, was ich brauche sozusagen als jemand, der sich damit befassen muss? Und wie kommt ihr eigentlich daran?
Ja, also ein Rezyklat, wovon sprechen wir? Es ist im Grunde ein Kunststoffgranulat, basierend auf den Abfallströmen, die wir alle als Endkonsumenten so erzeugen. Ja, insbesondere halt gelbe Tonne, gelber Sack in unseren Fällen. Aber es gibt natürlich auch noch andere Quellen, die jetzt im PCR nur bedingt im Grunde inkludiert werden. Und am Ende steht da ein Prozess, wo wir unterschiedliche Stufen durchlaufen, von der Sortierung des ursprünglichen Abfalls hin zu einer Verpressung zu Ballen, die wiederum dann aufgearbeitet werden, also in diversen Schritten und dann extrudiert werden, können auch noch modifiziert werden für eine gewisse Anwendung, aber dann können diese ich sag mal, dieses Regranulat wird dann wieder eingeschmolzen und dann zu einer neuen Verpackung. Mhm.
Ja. Und das ist eben noch nicht grundsätzlich hochwertig genug, um auch wirklich das in großer Menge zu haben, weil vorher die Sortierung nicht ordentlich ist, weil wir nicht ordentlich trennen, oder wo liegen da die Probleme?
Also letzten Endes ist es ein Stück weit so ein Henne-Ei-Problem, würde ich sagen. Einerseits ist die Qualität nicht vorhanden, weil die Infrastruktur nicht besteht, weil es eben dann doch einen hohen Invest bedeutet, um das Ganze wirtschaftlich abbilden zu können. Und andererseits wird das Material aber auch irgendwo nicht abgefragt, weil das Material nicht verfügbar ist zu einem günstigen Preis. Und so ist das, was wir heute sehen am Markt an Qualitäten, einfach gut einsetzbar für vielleicht Rohre und vielleicht für Eimer und Farbeimer in dem Bereich. Aber das, was wir dann letzten Endes an Material benötigen, um die Anforderungen der PPWR zu erfüllen, das ist heute nicht verfügbar.
Mhm. Das heißt, es geht momentan auch aus gezwungenermaßen oder auch aus Kostengründen eher wahrscheinlich zur Neuware als zum Rezyklat.
Das ist eine Kombi aus beiden. Also natürlich auch fehlende Verfügbarkeit, und die Neuware ist einfach seit mittlerweile 2,5 Jahren oder gute 2,5 Jahre auf einem relativ niedrigen, stabilen Niveau. Und dementsprechend ist natürlich die Rechnung eines Verpackungsherstellers, die geht dann eher in die Richtung der Neuware auf, weil das Material auch etwas einfacher im Handling ist. Ein Rezyklat hat bedingt durch die Verarbeitungsschritte einfach auch gewisse Themen, die es mit sich bringt. Ja, also ich kann es halt vielleicht nicht so kontinuierlich fahren. Ich muss ein bisschen genauer hingucken, muss vielleicht ein paar Parameter anders einstellen an den Maschinen. Also es bedarf da wirklich einer Überzeugung, so ein Material auch einsetzen zu wollen. Ja, und ich glaube halt einfach, das ist ein bisschen sperrig noch. Und wie gesagt, die Qualitäten sind so nicht am Markt vorhanden. Und wenn sie vorhanden wären, würde es bedeuten, dass die Prozesskosten halt auch entsprechend hoch sind.
Mhm.
Also von dem her ist so ein bisschen, wie Jonathan halt sagt, das ist wirklich auf der einen Seite die Nachfrage, die am Horizont lauert, und auf der anderen Seite die mangelnde technische Eignung heute.
Ja.
Ja, die PPWR ist auf jeden Fall eine gute Triebfeder, um dann quasi diesen Bedarf zu schaffen, anzukurbeln. Die Frage ist dann aber letzten Endes auch, jetzt aus aktueller Sicht, wann lohnt sich's denn für Verwerter damit anzufangen? Also wenn die jetzt heute schon Granulat mit hochwertiger Qualität irgendwo bereitstellen, wird es dann überhaupt abgenommen? Oder ist es dann halt erst in 5 Jahren soweit, dass es dann vermarktet werden kann, weil dann eben die Forderung greift?
Das heißt, würde mehr abgenommen werden, würdet ihr auch mehr liefern können?
Ja, beziehungsweise es würden sich auch Infrastrukturen dann eben aufbauen. Es würden eher Invests getätigt werden, wenn diese Abnahme eben gesichert ist.
Mhm.
Genau.
Dann machen wir nochmal die Dringlichkeit nochmal klar, einfach weil es so ist, dass 2030 nicht mehr lange hin ist. Also was passiert, wenn Unternehmen die Quoten, die PPWR-Quoten nicht einhalten?
Ja, in letzter Konsequenz spricht man immer davon, dass Strafen erhoben werden. Ich bin immer so ein bisschen ein Freund davon, eigentlich die Leute zu belohnen, die sich damit auseinandersetzen. Also ich finde auch manche Vorstöße, die dann auch schon mal im Parlament oder bei der Kommission halt diskutiert wurden, eine Incentivierung für besonders recyclingfähige Verpackungen oder Verpackungen mit einem Rezyklateinsatz von X% irgendwie zu bevorteilen. Ich glaube, das Problem bei den Strafen, die mit Sicherheit kommen werden, ist halt, wer kontrolliert's, ne, am Ende des Tages? Wie wird's laufen? Und ich glaube, was vielleicht viel mehr ziehen könnte, wäre, wenn beispielsweise der Lebensmitteleinzelhandel sagt, hey, Verpackungen, die nicht bis zu dem Grad recyclingfähig sind oder X% Rezyklatanteil haben, will ich bei mir in den Regalen nicht sehen. Aber ich glaube, auch das ist noch weit hin und ist vielleicht auch Wunschdenken von uns so ein bisschen.
Mhm. Wobei das mit dem Lebensmitteleinzelhandel, das sehen wir ja teilweise heute schon, dass die Discounter zum Beispiel klare Anforderungen stellen an die Lieferanten für die Eigenmarken, dass dort eben gewisse Kriterien erfüllt sein müssen, sei es jetzt Recyclingfähigkeit oder Mindestrezyklatanteile. Also das ist irgendwo ein Aspekt, der heute schon teilweise Anwendung findet. Ich finde zu dem Thema, was für Konsequenzen drohen oder wer kontrolliert das Ganze, wer ist da im Vollzug. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass im schlimmsten Fall, wenn es jetzt in einem stark umkämpften Markt einen Marktbeteiligten gibt, der da weit nach vorne geht, dass der da gerne auch mal die anderen, die da nicht hinterherziehen und da eben auf dieser Welle mitreiten und sagen, es kann uns ja eh keiner was, dass es dann auch mal vor Gericht landen könnte, mhm. um dann da eben diese Bemühungen einfach um durchzusetzen, dass eben dort gewissenhaft nachverfolgt wird.
Ja. Es kann ja aber auch, man kommt dann natürlich immer mit der, du hast das Incentive, ist mal ein Ansatz, der ja sehr viel freundlicher klingt als eben Strafe, die kommen wird, auch das hast du gesagt. Aber es kann ja auch ein Vorteil sein, ne, für Unternehmen, einfach rechtzeitig dabei zu sein. Es kann ja auch eine
Absolut. Also ich sag mal, die Unternehmen, die heute schon den Pioniersgeist oder schon auch seit Jahren den mitbringen, das sieht man, das werden die sein, die auch eine Versorgungssicherheit in letzter Konsequenz auch für ihre Anlagen und für ihre Betriebe am Ende garantieren können. Das zeigt sich ja in vielen Bereichen, dass es da halt schon welche gibt, die sich frühzeitig da abgesichert haben. Und ich glaube, das wäre schön, wenn's halt mehr wären. Ja, also.
Gibt es denn Beispiele, die man nennen könnte, wo ihr sagt, so da hat aber jemand, ist mit gutem Beispiel schon mal vorangegangen oder?
Also es gibt Beispiele aus unserem Umfeld, wo wir dann halt sehen, dass beispielsweise im Pet-Bereich zum Beispiel zu der Zeit, wo es sehr knapp war, Brands sich dann halt im Grunde vertraglich darauf verständigt haben, mit einem Verarbeiter gewisse Mengenkontingente zu vereinbaren. Dem Recycler, der das jetzt heute im Grunde vertraglich fest hat, dem geht es natürlich in der aktuellen Wirtschaftslage deutlich besser. Und gleichermaßen baut das ja auch dann nochmal ein anderes Verhältnis auf, weil man sagt, hey, wir gehen hier auch durch die Zeiten gemeinsam und hat dann auch eine langfristigere Partnerschaft.
Ich weiß nicht, darf ich Firmennamen nennen? Nicht.
Nehmen wir sie Firma X.
Okay, ja gut, es gibt halt auf dem Markt, wenn man jetzt durch den Drogeriemarkt läuft, gibt es ja heute schon Firmen, bekannte Marken, vielleicht im Reinigungsbereich, die enorm hohe Rezyklatquoten schon in ihre Flaschen reinbringen, ja. die recyclingfähige Verpackungen in den Verkehr bringen.
Wir wollen keine Marken nennen, ich habe aber eine Ahnung, wen du meinst.
Ja, ja. vielleicht zu obvious. aber ja, für die ist ja die PPWR keine Herausforderung mehr. Für die ist es nur noch mal so schwarz auf weiß, das, was sie ohnehin schon jahrelang machen.
Ja, weil sie eben rechtzeitig dabei waren, weil sie das genau. natürlich aus, ja sicher, großer Überzeugung gemacht haben, aber sicher auch gemerkt haben, dass das ein Vorteil sein kann, ne? Dass das ja auch ein Imagegewinn bei sehr vielen Verbrauchern, die immer bewusster für das Thema werden, ist. Also noch kann man ja dann sagen, wenn wir ja zu dem Schluss kommen, die Unternehmen denken, wir haben ja noch Zeit, dann kann man gleichzeitig sagen, okay, wenn so viele noch denken, wir haben Zeit, wer jetzt anfängt, kann doch so eine Vorherrschaft, eine Marktführerschaft da einnehmen, oder in gewissen Bereichen.
Ja, und man kann auch einfach mitgestalten. Man muss es, denke ich, auch einfach so sehen, dass man vielleicht auch Einfluss nehmen kann. Weil wenn ich jetzt als Verpackungshersteller oder als Brand warte, bis 2030 vor der Tür steht und dann geht das große Elefantenrennen los, dann muss ich wahrscheinlich mit dem leben, was da ist. Wenn ich aber
das Bild ehrlich gesagt, dass jetzt halt die Elefanten losrennen und auf der Suche nach Rezyklaten, ja.
Ne? Und wenn ich heute schon vielleicht in ein partnerschaftliches Verhältnis eintrete mit einem Recycler oder wie auch immer und mich auch beraten lasse und auch da willens bin, dazu zu lernen, dann kann ich halt vielleicht auch sagen, hey, meine Anforderungen sehen so und so aus. Wie kommen wir gemeinsam dahin? Ja, weil ich glaube, das ist so ein bisschen die ausgestreckte Hand der Branche, die da immer noch existiert. Und ich glaube, das wäre gut, wenn man die annimmt und auch das einfach als Chance sieht.
Wie sehr ist das Thema Chefsache? Wahrscheinlich noch nicht genug, oder hängt es meistens noch eher in der Nachhaltigkeitsabteilung?
Also in den Gesprächen, die wir führen, Beratungsgespräche vor allem, da haben wir zunehmend in unserem, also im Kreis der TeilnehmerInnen, auch Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, die sich damit beschäftigen, weil es dann doch ein strategisches Thema ist für das Unternehmen. Wenn ich Chef oder Chefin bin für mein Unternehmen und den Laden auch nach 2030 noch profitabel führen möchte, dann würde ich mich heute schon damit beschäftigen wollen oder würde eben dafür sorgen, dass da die entsprechenden MitarbeiterInnen, die kompetent sind, sich der Sache annehmen. Ja.
Ja, und es ist auch einfach, man muss ja sagen, es geht ja auch in der Regel mit Investitionen. Also auch wenn ich mich dann langfristig committe, ist es ein Investment. Von dem her sollte das auf hoher Ebene auch platziert sein oder beziehungsweise dort dann auch supported werden. Ja, ich glaube, das wird immer mehr zur Chefsache, aber es dürfte ein bisschen flotter vorangehen. Ne?
Okay. Ihr habt eine Roadmap auch erstellt. So 6 Sofortmaßnahmen stehen da drauf. 6 Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen sollten. Ich mache es mal ganz pfiffig und frage jeden von euch, dass er 3 priorisiert. Wenn ihr klug seid, nimmt jeder die anderen 3, dann haben wir die 6 zusammen. Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so. Aber alles angucken gibt's eben in besagter Studie. Die haben wir als White Paper auch bei uns online auf packagingjournal.de und gibt's bei Interzero. Aber deswegen die Frage. Also 6 Sofortmaßnahmen. Jonathan, 3 sollst du priorisieren. Was ist das Wichtigste?
Also für mich ganz klar das Thema Design for Recycling, weil es mein Thema ist, mit dem ich mich beschäftige, das mir auch Spaß macht. Aber da sehe ich auch enorm viel Potenzial für eine verbesserte Rezyklatqualität, für ein besseres, ja, um diese Lücke ein Stück weit auch zu schließen, genau.
Mhm. Nummer 2?
Nummer 2 wäre die mehrgleisige PCR-Beschaffung, die wir da genannt haben. Es macht Sinn, sich da frühzeitig mit zu beschäftigen, sich da die richtigen Firmen zur Hand zu nehmen, um da eben sich diese Mengen abzusichern, auch in den entsprechenden Qualitäten und über die entsprechende Zeit hinweg auch. Und Nummer 3 wären dann aus meiner Perspektive diese Pilotprojekte, die genannt wurden. Es macht Sinn, das hat Patrick eben auch schon gemeint, da früh schon Partnerschaften zu bilden, sich da die richtigen Leute am Markt auszuwählen, die da die Erfahrung haben, die da die richtigen Verbindungen auch wieder haben. Und man kann mit solchen Pilotprojekten auch heute schon wichtige Erfahrungen sammeln beim Umgang mit Rezyklaten. Was ist wichtig zu beachten, wenn ich von heute auf morgen von Virgin auf Recyclingware umstelle? Und das ist dann auf jeden Fall ein wertvoller Hebel, den man heute schon mitnehmen kann.
Hm. Und eben auch gemeinsam ja mehr erreichen dann in Partnerschaften eben, ja. Und dann noch relativ rechtzeitig. Hast du auch noch 3? Oder sind
ja, ich
sie,
könnte
sind
jetzt sie sagen, gleichen? Nee, die gleichen sind es nicht. Ich habe 2-mal ein Overlap natürlich, weil ich auch gesagt hätte, Design for Recycling würde ich auch an erster Stelle stellen, weil was vorne reingeht, bestimmt, wie es hinten rauskommt. Dementsprechend auch dann das Portfolio gegebenenfalls nach einer entsprechenden Beratung auch anzupassen. Hätte ich noch genannt und zuletzt dann halt auch die PCR-Sicherheit im Grunde, das wären so meine 3 Top-Punkte und wir müssen ja auch noch ein bisschen was drin lassen.
Es muss aber so offen sein, wo man jetzt neugierig nochmal reinguckt und sagt, wenn ich das richtig gesehen habe, mal 4 jetzt genannt von den 6 und da sind noch 2 und welche das sind, hallo, White Paper gibt's gratis und es ist wirklich spannend, sich das einfach mal zu Gemüte zu führen und sich das anzuschauen. Typische Fehler vermeiden steht dann hier auch noch, so Rezyklatverfügbarkeit überschätzen, nur auf kurzfristige Ausschreibungen setzen, Designänderungen ohne Rückkopplung mit Recyclern durchführen. Aber das lesen Sie alles mal selbst. Wenn ihr jetzt beide Design for Recycling ja ganz oben genannt habt, vielleicht um das auch nochmal klar zu machen, und du hast gesagt, das ist ja auch ein bisschen dein Steckenpferd schon immer gewesen und jetzt wird es natürlich aktueller denn je. Warum ist Design for Recycling ein so zentraler Hebel und was wird vielleicht auch unterschätzt dabei?
Ja, also unser verstorbener Chef sagte immer, Recyclingbetriebe sind keine Kläranlage. Es gilt das Prinzip Shit in, Shit out. Also dass das vorne reingeht, geht hinten raus. Patrick hat es vorhin ein bisschen diplomatischer ausgedrückt. Und wer sich so ein bisschen mit Verfahrenstechnik beschäftigt, der weiß oder man weiß, dass Stoffströme möglichst homogen gestaltet sein sollen, um dann eben Anlagen präzise steuern zu können und dann eben ein gleichmäßiges Produkt und gleichmäßige Prozesse zu erhalten. Und das ist beim Recycling genau das gleiche Prinzip. Wenn wir vorne in unserem Eingangsstrom etwas haben, mit dem wir konstant durcharbeiten können, dann können wir hinten auch ein gleichmäßiges, hochwertiges Produkt erhalten. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Verpackungen eben so gestaltet sind, dass sie diese Prozesse begünstigen, dass diese Prozesse eben unterstützt werden und nicht torpediert werden durch eine unpassende Gestaltung der einzelnen Verpackungskomponenten.
Mehrgleisige PCR-Beschaffung habt ihr auch in gewisser Weise priorisiert. Da geht's dann wahrscheinlich darum, eben mehrere Vertragspartner zu haben, Verträge zu schließen, die auch länger Gültigkeit haben.
Ja, absolut. Also weil da machen wir uns auch nichts vor. Der Markt ist sehr fragmentiert oder die Industrie ist sehr fragmentiert. Also man hat nicht nur die zwei großen oder drei großen oder wie viele auch immer, sondern man hat auch viele kleine Betriebe, die wirklich auch einen guten Job machen. Da muss man auch mal eine Lanze brechen für die ganzen kleinen Unternehmen, die dann halt auch sich bei uns als Marktbegleiter mit auftun. Und jeder hat halt seine Stärken. Und ich glaube halt, dass man dort auch, ja, wenn man einfach mehrgleisig fährt, auch entsprechend guten Produktmix dann bekommt. Also als Produktmanager wünscht man sich ja immer die eierlegende Wollmilchsau als Portfolio, aber Fakt ist auch, was wir vielleicht sehr gut können, können andere weniger gut, oder was wir nicht so gut können, das sind andere stärker. Also von dem her ist es auch eine Risikostreuung für ein Unternehmen.
Mhm. Ja. Es soll da ein Milchbeispiel geben.
Ja, genau. Also es gibt im Grunde, also es gibt mehrere Beispiele. Es ist ein Molkereibetrieb, der sich halt auf Jahre im Grunde Zugang gesichert hat. Und man muss da eins dazu sagen, unsere Industrie und gerade die Stoffströme sind doch sehr, wandlungsfähig, beziehungsweise unterliegen auch starken Dynamiken. Es kann auch mal sein, dass aufgrund von irgendwelchen Maßnahmen in einem Nachbarland gewisse Abfallströme nicht mehr verfügbar sind. Und dementsprechend kann es dann eng werden. Also als Beispiel haben vor einiger Zeit alle auf die Milchflaschen aus UK gesetzt. Die haben gesagt, das ist ein super Material, da kann man ein richtig gutes Rezyklat draus bauen. Ja, guess what, haben die Briten auch für sich entdeckt und dementsprechend bleibt das Material jetzt dort und diese Ströme, auf die viele gesetzt haben, gibt's nicht. Und dementsprechend ist dieser Molkereibetrieb eigentlich sehr gut dahergegangen und hat sich frühzeitig Mengen gesichert und hat da einfach jetzt einen Kopfschmerz weniger.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, falls Sie eine Molkerei haben, dann müssen Sie jetzt schon mal, machen Sie es wie das Unternehmen aus Großbritannien, aber machen Sie es auch eben in ganz vielen anderen Branchen unbedingt so. Wenn, und um es nochmal klar zu machen, Unternehmen jetzt zögern, worin liegen so die größten Risiken, um das auch nochmal, da reden wir jetzt nicht über PPWR-Strafen und so, sondern was kann passieren?
Ja, ich sag's mal bildlich, man kann auch den Bus einfach verpassen. Also das Thema ist halt, wir haben gesagt, wir haben heute schon Gap. Wenn es diese Commitments gegenüber der Industrie nicht gibt, dann werden mehr irgendwann den Stecker ziehen. So, das heißt, die Lücke kann potenziell sogar noch größer werden. Also es gibt auch Studien, die in unterschiedlichen Szenarien auch das nochmal bekräftigen. Die sagen, in einem guten Fall liegen wir halt bei diesen Werten und im schlechten Fall wird es noch schlimmer. Und dementsprechend hat man dann halt einfach ein Thema, dass man hinten dran hängt. Und ich glaube, ja, es kostet Zeit und es ist aufwendig und auch muss man auch Hirnschmalz reinstecken, wenn man sich da heute schon mit beschäftigt. Aber es zahlt sich am Ende, denke ich, aus. Ja.
Ich hoffe, es ist klar geworden. Kurzer Werbeblock, was kann jetzt InterZero machen, um Unternehmen zu begleiten auf dem Weg bis 2030 und darüber hinaus?
Also wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, intensive Beratung da anzubieten, sei es jetzt die ganzen Regularien auszulegen, wie die PPWR interpretiert werden soll. Wir haben da viel Expertise auch im juristischen Bereich, aber eben auch Einblicke in die ganzen Themen, die da jetzt über die delegierten Rechtsakte noch herausgearbeitet werden.
Da sind sie wieder, die delegierten Rechtsakten. Das sind auch so Begriffe, ne, wo man erst lange, genau, wenn man auf einmal muss man sich mit solchen Dingen befassen und für eure Experten und Expertinnen vor allen Dingen. Ne?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, nee, und da haben wir auf jeden Fall sehr viel Expertise vorhanden und können da eben auch sehr individuell Beratung anbieten. Wir können uns auf das Verpackungsportfolio der Unternehmen anschauen und basieren darauf, ob jetzt die Herausforderung beim Rezyklateinsatz besteht, die Herausforderung bei der Recyclingfähigkeit von Verpackungen besteht, da eben ganz explizit beraten und unterstützen, dass dieser Weg eben nicht alleine gegangen werden muss, sondern dass wir da mit dem, was wir aus der Branche an Erfahrung haben, da ein guter Wegbegleiter sein können.
Ja, und on top kann man da vielleicht, das verzahnt sich dann eigentlich auch sehr gut. Wir haben natürlich ein sehr breites Netzwerk, also können dann halt auch gegebenenfalls beispielsweise die Milchflaschen aus UK dann doch irgendwie organisieren auf der Handelsebene. Aber gleichermaßen haben wir auch eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die sehr erfahren im Umgang mit Rezyklaten ist. Und wir entwickeln dann halt auch gerne mit Partnern gemeinsam Rezepturen, um dann halt zu sagen, hey, du hast da ein Thema, was dann vielleicht die Kollegen dann vorher ausgearbeitet haben. in der Beratung und dann sagen wir, wir können gemeinsam schauen, wie wir dahin kommen, dass du deine Rezyklateinsatzquoten erfüllst und wir können gegebenenfalls ein paar Modifikationen bei uns so vornehmen, dass das Produkt dann für dich wirklich zugeschnitten ist. Und ich glaube, das ist ja schon ein Fund, was wir da irgendwie mitbringen können. Muss man das dann halt nochmal komplett auf die Straße bringen, ja. Und wie gesagt, die ausgestreckte Hand, die ich da vorhin genannt habe, die ist da.
Sie ist da, sie ist da. Okay, kurzer Werbeblock, dann auch hier Ende. Aber das ist wirklich in der Tat, ja, ne, gemeinsam dran arbeiten, Beratung holen, ne, sich auch nicht zu schade zu sein. Und wenn wir vielleicht für 25 etwas, das Jahr ist noch nicht zu Ende, aber sehen können, dann, dass die PPWR auf jeden Fall eher angekommen ist als noch vor einem Jahr. Das Abwarten, das ist unser Eindruck hier, weiß nicht, wie ihr es seht, aber wahrscheinlich ähnlich, dass Abwarten immer noch da ist, aber es eben jetzt doch mehr und mehr ankommt und man dann eigentlich auch immer nur sagen kann, holt euch Leute, die wissen, wie es geht, die eben schon mal von der delegierten Rechtsakte gehört haben und wissen, was das überhaupt ist und was da noch alles passieren kann, denn da kann ja auch noch einiges passieren. Aber auf jeden Fall kommt 2030. So gesehen toll, dass wir sprechen konnten, dass ihr über diese Lücke informiert habt. Wenn ihr das vielleicht noch zum Schluss einen Wunsch äußern dürftet an die große Branche, ja, unglaubliche Abrufzahlen dieses Podcasts, da hören ganz viele zu, ist wirklich so, also gerade in natürlich in der Branche. Das heißt, die hören euch jetzt alle zu, haben bis hierher durchgehalten. Haare stehen ihnen zu Berge nach allem, was sie gehört haben. Jetzt dürft ihr noch einen Wunsch äußern. Jonathan, möchtest du anfangen?
Ja, das ist jetzt strategisch gut gewählt von mir. Das ist die Frage, wo ich mir im Vorfeld keine Gedanken zu gemacht habe.
Patrick, du vielleicht erst?
Ja, ich wiederhole das gebetsmühlenartig bei allen Gelegenheiten, ob es auf Konferenzen oder sonst wo ist. Also ich glaube halt sehr stark daran, dass es eine Team-Angelegenheit ist. Also ich sehe auch die erfolgreichen Projekte, die funktionieren nur dann oder werden dann halt umgesetzt, weil im Grunde entlang der Wertschöpfungskette alle aufs gemeinsame Ziel einzahlen. Und da bin ich ein starker Verfechter von und sage, es geht nur gemeinsam. Es ist auch egal, ob es jetzt am Ende zusammen mit der Petrochemie ist, weil man dann irgendwelche Sachen ausbaldowert, ob es dann halt nur der Verpackungshersteller ist oder die Brand in Kombination mit dem Recycler. Also ich sag immer, das geht nur gemeinsam, ja, und kann nur funktionieren wie ein Uhrwerk und ansonsten geht's nicht.
Ja, dem kann ich mich anschließen. Wir sehen das jetzt aktuell in einem Verwertungsprojekt, das wir begleiten oder wo wir mit drinstecken, dass diese Partnerschaften entlang der ganzen Wertschöpfungskette enorm wertvoll sind. Zum einen, um eben so eine Verwertungsanlage zu konzipieren, aber dann am Ende auch das Produkt zu erhalten, das am Markt auch gefragt wird. Und wenn wir da nicht diese offenen partnerschaftlichen Gespräche führen würden, würde irgendwo ein Verwertungswerk entstehen und am Ende ein Produkt vorhanden sein, was nicht wirklich abgerufen wird. Und dadurch, dass wir da in diesem Projekt quasi dieses Projekt gemeinsam angehen, so kann man es vielleicht sagen, haben wir da die Möglichkeit, wirklich einen Mehrwert zu schaffen und dann eben dem Markt das zu geben, was er auch wirklich benötigt. Und die Firmen, die da involviert sind, die machen sich auch heute eben auch schon auf den Weg, das ist auch nochmal der Punkt, nicht zu spät zur Party zu kommen, und sichern sich heute schon diese Mengen, die sie letzten Endes brauchen werden, um da ab 2030 am Markt diejenigen zu sein, die nach wie vor Verpackungen dann in Verkehr bringen können, Material produzieren können, genau.
Es werden viele neue Partnerschaften entstehen nach dieser Folge, garantiert. Das ist die große Hoffnung. Patrick, Jonathan von InterZero, vielen Dank für eure offene, klare, praxisnahe Einordnung. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, diese Studie, wirklich spannend, sich das einmal anzugucken. Gibt's kostenlos zum Download. Link gibt's auch hier in den Shownotes und natürlich auf packagingjournal.de. Und wer bei euch fragt, wird damit sowieso sofort versorgt. Was sagt man immer, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst bitte ein Like, drückt den Daumen hoch, die Klingel, die Glocke, was man nicht so alles drücken kann. Hauptsache drückt bei Spotify, Apple Podcasts und wie es nicht so heißt. Ja, das war's. Packaging People für heute. Unsere Hand ist ausgestreckt, um mit euren Worten zu sprechen. Auch bis zum nächsten Mal und danke für euren Besuch.
Danke dir.
Danke auch.
Das war Packaging People, der Podcast von Packaging Journal und Interpack. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcast, RTL Plus oder Amazon Music. Oder besuchen Sie uns auf packaging-journal.de/podcast und auf der Interpack. Die weltgrößte Messe für die Verpackungsbranche findet statt vom 7. bis 13. Mai 2026 in Düsseldorf.